Sollen wir darauf würde den, was er erkennt? Eine besondere Freude, eine besondere Ehre. Wir spüren die Liebe unseres Gottes und Vaters, die er seinen Sohn auf die Erde gesandt hat, uns zu retten, uns zu erlösen, uns zu versöhnen, uns dieses Heil zu bringen. Etwas ganz Besonderes, etwas Einmaliges, etwas Großartiges. Wir wollen heute nicht über den ersten Advent reden. Ich denke, das haben wir drei noch genug viel Zeit. Und die Geburt unseres Herrn Jesus Christus gebührend nicht zu feiern. Ich möchte heute etwas sagen über die Macht, die dahinter steht. Über die Größe und Herrlichkeit unseres großen Gottes, unseres Vaters. Ich möchte einen Bibelvers auslegen, und zwar Jesaja 40. Ich möchte diesen relativ langen Kapitel in vier Teile teilen und zu jedem Teil etwas dazu sagen. Jesaja 40, die Verse 12 bis 15. Wer kann das Wasser messen mit seiner hohen Hand? Wer greift den Himmel mit der Handspanne ab? Wer fasst mit einem Krug den Staub, der die Erde bedeckt? Wer wiegt die Berge mit der Waage ab und legt die Hügel auf die Waagschalen auf? Wer ermisst den Geist Jahweh? Wer wird von ihm in seinen Plänen eingeweiht? Wer fragt ihn um Rat, dass er ihm auf die Sprünge hilft, ihn belehrt über den richtigen Weg, ihm Erkenntnis schenkt und ihn zur vollen Einsicht führt? Seht, Völker sind wie Tropfen auf einem von ihnen, wie Stäubchen auf der Waage, Inseln hebt er wie Sandkörner hoch. Die Menschen haben viele Fragen. Sie fragen nach Gott. Sie fragen nach der Religion. Sie fragen nach dem Warum und Wozu. Sie wollen wissen, wohin und wann. Aber sie fragen Gott nicht. Sie geben Gott ihre Ratschläge und kritisieren sie auch ihn. Es gibt auch welche, die verfluchen Gott. Und dabei haben sie überhaupt keine Ahnung, wem sie eigentlich vor sich haben. Sie sind eben Menschen, die irdisch und seelisch gebunden sind. Und wenn Gott ihnen keine Offenbarung schenkt, wissen sie nichts. Haben sie keine Ahnung von Gott und von ihrem Schöpfer. Sie wissen nichts von ihrer Bestimmung. Sie wissen nichts. Sie wissen nichts von ihrem Eingang, von ihrem Ausgang. Wir haben es hier mit einem gewaltigen, mächtigen, großen Gott zu tun. Wer kann diesem Gott überhaupt die Stirn bieten? Was bilden sich denn die Menschen ein mit ihren 70, 80, 90 Jahren, einen großen Gott zu beurteilen? Wer sind sie überhaupt? Müssen sich die Menschen, die sich etwas auf ihr Wissen einbilden, nicht einmal beugen vor dieser göttlichen und gewaltigen Macht, voll Weisheit, voll Energie vor ihrem Schöpfer? Was haben wir für einen großen Gott? Seine Größe ist menschlich gesehen nicht zu erfassen. Gott kann nur göttlich erfasst werden. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist, den allein Gott uns gibt. Es wird oft von einer hohen Hand gesprochen, von einer Handspanne, von einem Krug und von Waagschalen. Das mögen menschliche Maßeinheiten sein. Vielleicht können auch Menschen damit etwas anfangen. Haben diese Einheiten etwas zu tun mit der Größe Gottes? Passen diese Einheiten, überhaupt in die Schöpfung Gottes hinein. Sie offenbaren Gottes Größe und sie geben unserem Gott auch die Ehre. Wissen Menschen etwas von dem Geist Gottes, von seinen Gedanken, von seiner Weisheit? Menschen haben hier einen, auf der Erde einen beschränkten irdischen Geist, den Gott ihnen gegeben hat. Sie rühmen sich über ihren Verstand, der aber unter die Herrschaft des Feindes und der Finsternis geraten ist. Von seinen Plänen und von seinen Wegen haben die Menschen eigentlich keine Ahnung. Sie können nur rebellieren gegen Gott. Wenn er ihre Pläne und Wünsche und ihre Vorstellung nicht so erfüllt, wie sie es gern hätten. Muss Gott von den Menschen auf die Sprünge geholfen werden? Braucht Gott einen Rat von seinen Geschöpfen? Kennen Menschen die Wege Gottes als richtig und als falsch beurteilen? Die Menschen haben von Gott viele Lehren und viele Ratschläge. Die Menschen müssen die Wege Gottes erkennen. Die Menschen brauchen Licht. Menschen brauchen Kenntnis und Einsicht, um ihren Gott zu erkennen. Wie sieht denn das Verhältnis aus zwischen einem Eimer und einem Tropfen Wasser? Zeigt sich dir nicht die Größe und Genialität unseres Gottes? Werden hier nicht Größenverhältnisse klar dargestellt? Wie viel wiegt denn ein Sandkorn? Wer kann den Inseln hochheben und verschwinden lassen? Hier werden gleiche Vergleiche gezogen, wo der Mensch schweigen muss. Die moderne Wissenschaft versteckt sich immer hinter vielen Zahlen und Epochen, die ein Mensch gar nicht beherrschen kann. Gottes gewaltige Macht wird uns in seinem Wort durch seinen Geist klar vor Augen gestellt. Sie steht jenseits von allen menschlichen Vorstellungen und Berechnungen. Gottes Macht wird in einem von anderen Dimensionen und Zeiträumen beherrscht, in der die Dreieinigkeit Gottes regiert. Immer noch ein Geheimnis für die Menschen. Es gibt nur einen Gott. Er wurde unser Gott, er wurde unser Gott und unser Vater durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Und dafür dürfen wir ihm immer wieder danken. Wir dürfen diesen großen Gott kennen. Wir dürfen ihn anbeten. Wir dürfen ihm die Ehre geben. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Dazu sind wir Menschen berufen und fähig gemacht. Durch die Anbetung Gottes ist es unsere große Freude, unser Wunsch und unser Verlangen, immer mehr in den Machtbereich Gottes hineingezogen zu werden und in ihm verwurzelt zu bleiben. Menschen, die durch Gottes Geist geleitet werden, werden durch diese Fragen nicht belästigt. Sie werden eher still und sie vertrauen Gott ruhig und sind geduldig und lassen sich durch seine Hand führen und leiten. Ich lese weiter, die Verse 16 bis 21. Zum Brennholz reicht der Libanon nicht aus und sein Wild nicht zum Brandopfer für Gott. Vor ihm sind alle Völker wie nichts und ihre Macht hat vor ihm keine Gewalt. Mit wem wollt ihr Gott denn vergleichen? Hält irgendetwas den Vergleich mit ihm aus? Das Fetzenbild etwa, das der Kunsthandwerker ließ, das der Goldschmied mit Gold überzieht und mit silbernen Kettchen behält? Da wählt jemand ein Stück Holz, das nicht fault, und sucht einen geschickten Künstler. Da steht ihm das Götterbild auf, dann wackelt es nicht. Begreift ihr denn nicht? Wollt ihr es nicht hören? Hat man es euch nicht von Anfang an erzählt? Gott ein Opfer zu bringen, kann man mit natürlichen menschlichen Mitteln nicht tun und nicht lassen. Alle Vorstellungen der Menschen, Gott ein Opfer zu bringen, sind viel zu wenig auf diese überragende Größe und Majestät unseres Gottes. Seine Größe und Herrlichkeit überragt alle unsere Vorstellungen. Stell dir das Schönste und Herrlichste vor. Unser Gott ist größer und schöner und herrlicher. Keiner ist von ihm etwas. Alles sind seine Geschöpfe. Und deshalb reicht nichts an seine Macht heran. Niemand hat Macht auf dieser Erde. Alle Leistungen und eigenen Bemühungen fallen bei ihm unbarmherzig durch. Der mächtigste und brutalste Herrscher dieser Welt ist ein Nichts vor unserem Gott. Er wird einmal in der Ewigkeit ein elendes Staubkorn darstellen. Seine Taten und seine Geschichte werden vergessen werden. Sie werden einfach nicht mehr erinnert. Seine Macht endet mit seinem Tod. Gott hat keine Verwendung für ihn in der Ewigkeit. Und er wird für diesen Gott einmal gerecht gerichtet werden. Er verschwindet in der ewigen Versenkung. Mit wem kann ich denn diesen gewaltigen Gott vergleichen? Gibt es irgendetwas, das er nicht anhält? Gott liebt seine Geschöpfe. Und er lacht über die, die sich über ihn erheben und etwas sein wollen. Er wird sie sogar verdichten. Die Geschichte der ganzen Menschheit hat keinen Platz mehr für sie. Was sind Götzen? Und was sind Götzenbilder im Vergleich zu unserem lebendigen Gott? Es gibt keine Götter und es gibt auch keine Götzen neben diesem Gott. Götzenbilder faulen, rosten, verderben. Und Menschen ohne Gott haben sich diese Götter selbst erschaffen. Sie beten das Werk ihrer eigenen Hände an. Ist das nicht eine Beleidigung unseres großen Gottes? Was will man eigentlich damit erreichen? Ist es nicht eine Schande, ein Götterbild mit Gott in Verbindung zu bringen oder es sogar in seine Nähe zu stellen, es anzubeten und ihm zu vertrauen? Alles Menschliche und alle Schöpfung ist der Vergänglichkeit und der Vernichtung unterworfen. Unser großer Gott ist unvergänglich, ewig, vollkommen. Sie sollen ihre Ohren öffnen, um ihn zu hören und zu erkennen. Hat man denn ihnen nichts etwas erzählt von Gott? Haben die Menschen nicht schon seine Macht und sein Handeln gespürt? Sie werden es einmal gewiss spüren. Und sie werden sich einmal vor diesem großen Gott beugen müssen. Sie sollen ihre Ohren, ihre Augen öffnen, um die Macht unseres großen Gottes zu erkennen, ihn zu ehren und ihn dafür anzubeten. Was haben die Menschen denn für eine Berufung ihrem Gott gegenüber? Wozu sind sie von Gott überhaupt eingesetzt? Sind sie zum Richten und Kritisieren berufen oder erwählt? Wo haben sich Menschen gegen Gott erhoben und die Macht in ihre eigenen Hände genommen? Es hat immer wieder die Geschichte bewiesen, dass Menschen ohne diesen Gott nichts zustande bringen können. Ich lese den dritten Teil, die Verse 22 bis 26. Er ist es, der hoch über dem Erdball thront. und in den Richtung der Erde ihre Gewalt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum gesetzt, kaum hat er setzliche Wurzeln geschlagen. Da haut er sie an und sie verdorren. Der Sturm trägt sie wie Strohstöppel fort. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen? Wer ist mir gleich, fragt der heilige Gott. Hebt eure Augen und seht, wer hat die Sterne da oben geschaffen? Er lässt hervortreten ihr Herr, abgezählt und mit Namen gerufen. Durch die Macht des Allmächtigen fehlt keiner davon. Unser großer Gott thront über seine herrliche, gewaltige Schöpfung. Thronen bedeutet bei Gott Machtfülle und göttliche Herrschaft über seine Schöpfung. Kein Geschöpf auf dieser Erde kann diesem Gott die Stirn bieten. Es gibt Menschen, die halten viel von sich selbst. Sie sind vor ihm wie Heuschrecken. Heuschrecken sind klein, manchmal unsichtbar und nicht immer liebliche Tierchen. Sie sind auch eine Bedrohung für die ganze Welt. Der Himmel ist für Gott der Platz, um zu wohnen und zu thronen. Und dieser Himmel ist nicht nur der Kosmos über uns. Es ist der Herrschaftsgebiet des Schöpfergottes. Der Himmel ist viel mehr, als wir erkennen. Der Himmel ist diese ganze unsichtbare Welt um uns herum. Der Himmel und das Universum sind unendlich und ewig. Das ist Gottes Macht. Die Mächtigen und Richter dieser Erde stürzt er vom Thron. Er entzieht ihnen die Macht und Gewalt. Er wird die Mächtigen und Richter richten mit seiner reinen, ewigen Gerechtigkeit und mit seinen Gesetzen. Er bestimmt ihr Leben und ihr Tun auf der Erde. Und sie müssen tun, was der Herrscher ihnen befiehlt. Ihre Macht endet im Nichts. Ihre Gewalt kommt nicht zur Anwendung. Sie werden vergessen. Sie werden wie Stöppeln sein. Stöppeln haben für Menschen keinen Wert. Sie sind ohne Nutzen. Ihre Macht und Gewalt verlaufen sich in irdischem Sand. Sie werden vergessen von der Geschichte. Sie leben ein Leben ohne Segen, ohne Wurzeln und ohne Schutz. Gottes Hauch können sie nicht widerstehen. Ihr Leben wird verweht. Wer erinnert sich noch an sie? Wem sind sie von Nutzen? Wer ist diesem großen Gott gleich? Wer hat diese Schöpfung so wunderbar geschaffen? Wer begreift Gottes Schöpfung? Wer kann seine Werke messen und zählen? Wer kennt ihre Zahlen, ihre Namen? Wer hat alles ins Leben gerufen? Wer wacht über seine Schöpfung? Unser Gott vergisst niemand. Jeder Mensch soll seine eigenen Augen öffnen und erkennen, dass Gottes Schöpfung unvergleichlich und einzigartig ist. Die Natur, die die Schöpfung geschaffen haben soll, braucht ebenfalls einen Schöpfer. Sonst wäre sie nicht entstanden und würde vergehen wie jedes andere Geschöpf. Keiner kann sich Gottes Urteil und Gericht entziehen. Alle müssen vor diesem Gott einmal Farbe bekennen. Jeder muss einmal offenbar werden und sich einmal vor Gott rechtfertigen und seine Einstellung und Dank vor ihm bekennen. Wer kann sich da noch Gottes entziehen und vor ihm fliehen? Wer Augen und Ohren offen hat, kann Gott sehen, ihn hören und ihm die Ehre geben. Wir lesen den vierten und letzten Teil. Ihr Nachkommen Jakobs, Israelin, warum sagt ihr und behauptet ihr, Jahweh weiß nicht, wie es mir geht? Mein Gott kümmert sich nicht um mein Recht. Weißt du denn nicht oder hast du es nie gehört? Jahweh ist ein ewiger Gott, der die ganze Erde schuf. Er wird nicht müde und seine Kraft lässt nicht nach und seine Weisheit ist unerschöpflich tief. Den Erschöpften gibt er Kraft und Schwache macht er stark. Die Jungen werden Mühe und Macht. Junge Männer stolpern und stürzen. auf Yahweh hoffen, gewinnen neue Kraft. Ihr Adler breiten sich ihre Flügel aus. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Wer kann behaupten, dass sich Gott nicht um ihn kümmert? Wer kann behaupten, Gott liebt mich nicht, er hat mich vergessen? Wenn Gott uns wirklich vergessen hätte, wären wir überhaupt nicht geschaffen und wären wir überhaupt nicht lebensfähig. Wir können keinen Schritt ohne Gottes Fürsorge und Schutz gehen. Er sorgt sich um uns, er kümmert sich um uns und er schafft uns Recht gegenüber der weltlichen, feindlichen Macht. Haben wir das noch nicht bemerkt? Gott ist viel größer als wir. Er ist der Schöpfer und Erhalter der Menschen und der ganzen Erde. Er ist ewig. Er wird nicht müde. Seine Kraft lässt nicht nach. Seine Weisheit ist immer noch frisch. Er gibt der erschöpften Kraft. Er stellt den Schwachen. Er kümmert sich um seine Geschöpfe. Die sich etwas auf ihre eigene Kraft einbilden, werden matt. Kraftvolle Stolpern und fallen hin. Hohe menschliche Ideale und Leistungen verschwinden vor Gott. Philosophien und menschliche Weisheiten und Gedanken werden für Gott verbrennen. Die Werke der Menschen werden einmal vergessen werden. Die Gedanken der Menschen werden zerstört und haben keinen Wert mehr. Alles eigene Tun und alle Aktivitäten der Menschen werden vernichten. Sie können vor Gott nicht standhalten. Wer auf seinen Gott vertraut, bekommt neue Kraft. Wer ihm die Ehre gibt, wird von ihm gestärkt. Seine Kraft ist immer noch frisch. Seine Gedanken sind voll Weisheit. Sein Tun ist gewaltig. Wir haben einen kraftvollen Gott. Er wird niemals müde und matt. Er läuft keine Beschwerden. Er wird nicht alt. Er hat keine Verschleißerscheinungen. Seine Worte haben immer noch Vollmacht. Er nimmt die, die ihn vertrauen, in seine Welt, in seiner Herrlichkeit. Er kümmert sich um sie. Er gibt ihnen Anteil am ewigen Leben. Ihre Jugend wird nie aufhören. Vertrauen wir auf unseren Gott. Wir werden seine Macht einmal erleben. Das ist unser großer, gewaltiger, ewiger Gott. Dieser Gott hat Großes geschaffen. Er hat uns seinen Sohn Jesus Christus gegeben. Er hat ihn für uns geopfert. Das ist das Größte, was unser Gott an uns getan hat. Ihm sei dafür Lob, Ehre und Anbetung. Wir kommen wieder zurück zum ersten Advent. Jesus Christus, der Sohn Gottes, unser Herr, kam auf diese Erde. Er wurde Kind. Und in diesem Stand konnte er uns arme, vielleicht auch uns kindliche Menschen erlösen. Und das ist das größte Geschenk Gottes an die Menschheit, die ihm vertrauen. Wir dürfen ihm darüber Danke sagen. Es geht aber noch weiter. Er wird einmal wiederkommen. Und er wird die Seite, die er erlöst hat, durch sein Blut zu sich nehmen, in seine Herrlichkeit. Und darüber dürfen wir uns heute schon freuen und ihm auch dafür herzlich Dankeschön sagen.